Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Aufzeichnung vom Tag der Forschung am 4. April 2016 zum Thema Kann man ohne Wissenschaft und Forschung unterrichten lernen an der Pädagogischen Hochschule Wien.
Begrüßen Sie jetzt mit mir zur zweiten Keynote den Erziehungswissenschaftler Professor Dr. Alfred Schirlbauer.
Zunächst einmal bedanke ich mich auch für die Einladung, hier vor Ihnen sprechen zu können. Eigentlich habe ich erwartet, dass mein Vortrag vielleicht etwas kontrovers sein könnte zu dem von Herrn Tafner. Habe mich eigentlich auch gefreut darauf, auf eine gewisse Kontroverse. Nun bin ich aber enttäuscht, es wird leider nicht kontrovers. Ich habe ihm eigentlich in fast allem zustimmen müssen. Und trotzdem wird mein Vortrag nicht so gleichlautend werden. Es ist ein bisschen ein anderer Zugang, der aber, wie Sie sehen werden, vielleicht also mit dem von Herrn Tafner Gesagten kompatibel ist. Zunächst einmal muss ich vorausschicken, ich bin seit 7 Jahren in Rente. Ja? Sie wissen schon, Hackler-Regelung. Das ist das, was für Sie nicht mehr in Frage kommt. Ja? Und daher in einem Alter, in welchem man mehr Zeit für das Nachdenken über die Vergangenheit verwendet als über die Zukunft. So denke ich auch manchmal über meine Lehrerzeit nach. Ich war Lehrer von 1969 bis 1977. 4 Jahre in der Volksschule und 4 Jahre in einer Hauptschule und vor allem in dem hier in der Hauptschule angeschlossenen PL. Also die 4 Jahre Volksschule sind mir rückblickend und das muss ich sagen, nach 45-jähriger Beschäftigung mit wissenschaftlicher Pädagogik sind mir meine 4 Jahre Volksschullehrertätigkeit in bester Erinnerung. Ich habe auch rückblickend den Eindruck, dass ich fast alles richtig gemacht habe. Mit Ausnahme, des Musikunterrichts. Das war ein bisschen ein Problem, also da ist mir auch Folgendes passiert. Also ein 8-jähriges Mädchen ist einmal nach der Musikstunde zu mir gekommen. Die war vermutlich ein bisschen, sagen wir mal, musikalisch hochbegabt, ja. Hat auch 2 Instrumente gespielt und ich habe mich da mit der Melodika abgequält. Ja. Da kommt die zu mir und sagt, Herr Lehrer, ich muss Ihnen was sagen. Das gefällt mir so an Ihnen, Sie bemühen sich so. Ja. Also das war also sehr nett, dass man auch sozusagen ein Lob kriegt von einem Kind, sozusagen ein mildes Lob, muss ich sagen. Ja, genau. Also die 4 Jahre Hauptschule nachher, also von 73 bis 77 und PL vor allem habe ich in eher schlechter Erinnerung. Ich war nicht gut. 30 Wochenstunden Unterricht und das in verschiedenen Fächern. Also Mathe, Lebenskunde, Berufskunde und Leibesübungen im PL. Das ging ja gerade noch, mit Ausnahme der Berufskunde. Ja. Aber dann auch noch Geografie und Musik in der Hauptschule. Und das Ganze ohne Hauptschulprüfung, ja, ausgestattet lediglich mit der 1-jährigen Ausbildung zum Volksschullehrer in einem sogenannten Abiturientenlehrgang, nämlich den letzten, den es damals 1967 bis 68 in St. Pölten gegeben hat. Ich gebe es also zu, da missglückten nicht nur etliche, sondern viele Stunden, und zwar modisch gesprochen schlicht aus Kompetenzgründen. Daneben studierte ich auch noch, also zunächst Psychologie und Anthropologie. Anthropologie war damals nicht Kulturanthropologie in Wien, sondern das war biologische Anthropologie, also Abstammungslehre des Menschen. Also wir mussten da anhand von Knochenresten bestimmen, ob es sich um einen Homo sapiens handelt oder doch um einen Vormenschen, ja. Oder um einen Affen. Ja. Also damit habe ich dann Schluss gemacht. Das war mir also, man dachte, das bringt mir gar nichts. Das ist ein Affentheater. Ja. Ich wechselte dann zu Psychologie und Soziologie. War auch nicht ganz befriedigend, die Soziologie damals. Und dass Pädagogik an der Uni überhaupt studierbar war, das bemerkte ich erst nach 4 Semestern. Und endete dann das Studium in Pädagogik und Psychologie und promovierte schließlich 1977 bei Marian Heidker und Giselher Gutmann. Giselher Gutmann ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Ja. Der versuchte nämlich schon damals, die Psychologie in Hirnforschung zu transformieren. Und einen größeren Gegensatz wie den zwischen einer prinzipienwissenschaftlichen Pädagogik à la Marian Heidker und den einer Neuropsychologie und Verhaltensbiologie des Giselher Gutmann kann man sich wohl kaum vorstellen. In Bezug auf das Thema des Lernens bedeutete das, das Lernen im Horizont der Heidkerschen prinzipienwissenschaftlichen Pädagogik als Verstehen begriffen wurde und im Horizont der Psychologie Gutmanns als Merken, Einprägen und Verhaltensänderung. Kurzum, ich hatte keine wissenschaftliche Ausbildung, als ich meine Tätigkeit an der Volksschule begann und es klappte trotzdem. Und obwohl ich 4 Jahre später schon 3 Jahre Universitätsstudium hinter mir hatte, war mein Unterricht trotzdem schlechter als vorher. Ich hatte eben keine Ahnung von Geografie und davon, wie man sie vermittelt. Und von der Berufswelt, ich musste ja Berufskunde unterrichten, hatte ich als 23-Jähriger, ehrlich gesagt, auch 0 Ahnung. Ja. Und musikalisch war und bin ich ja bis heute eigentlich ein Blindgänger. Also die klassische Musik ist mir weitgehend fremd geblieben. Ja, also mein musikalischer Geschmack reicht gerade mal bis zu Beatles und Rolling Stones und dann auch noch Bob Dylan, dann ist schon bald vorbei. Ja. Man sollte also das, und darauf kommt es mir jetzt in diesem Zusammenhang, man sollte also das, was man unterrichtet, schon selber verstehen, kam ja auch hier vor, sich darin auskennen. Also vorher diese Sache in einem bestimmten Ausmaß durchdrungen haben, also es vielleicht studiert haben. Die Pädagogik Heidkers, mein akademischer Lehrer, Gott hab ihn selig, half mir nach dem anfänglichen Bekanntwerden auch nicht allzu sehr, muss ich sagen. Wahrscheinlich deswegen, weil ich so manches Prinzip dieser prinzipienwissenschaftlichen Pädagogik schlicht falsch verstanden hatte. Und zweitens würde ich sagen, weil einem die beste Pädagogik beim Unterrichten nicht hilft, wenn man sich in der Sache, dem Fach, im Gegenstand des Unterrichts nicht auskennt. Was das Falschverstehen der Prinzipien der Pädagogik Heidkers anlangte, gestehe ich hiermit, dass ich das, was Heidker das dialogische Prinzip nannte, dahingegen missverstand, dass ich den Dialog als Zwiegespräch, als Wechselrede deutete. Ein Fehlverständnis, würde ich sagen, welches durch die damalige Unterrichts- und Erziehungspsychologie und vor allem durch die damalige Erziehungsstilforschung und den darin propagierten partnerschaftlich-demokratischen Erziehungsstil, also wurde ja dieses Fehlverständnis noch verstärkt. Ich glaube, der wirklich, also der Dialog ist, wenn einmal einer was sagt und dann der andere was anderes und wenn man dann lieb zueinander ist irgendwie. Das soll ein dialogisches Prinzip, weiß nicht, ja, genau. Also, dass die fachliche Ausbildung von Lehrerinnen sich an den Wissenschaften zu orientieren hat, beziehungsweise an den Künsten natürlich auch, scheint, soweit ich sehe, weithin unbestritten zu sein. Wer Mathelehrer werden will, muss eben Mathematik in einem über das Matura-Niveau hinausgehende Ausmaß studiert haben. Und wer Deutschlehrer werden will, sollte in einem bestimmten Maße in den Nuancen der deutschen Sprache zu Hause sein. Ich stehe nach wie vor dazu, sollte die Orthographie beherrschen und sollte Grammatik in der Grammatik sich auskennen. Da bin ich ganz bei Hegel. Grammatik ist die Vorstufe zur Logik. Ja. Ohne Grammatik werden wir nie auch nicht logisch denken können. Ja. Also und natürlich auch sollte ihm die deutsche Literatur nicht gerade ein Abscheu und ein Gräuel sein. Und dass man diese Dinge, wenn man Lehrer wird, vielleicht in einem etwas anderen Modus studieren sollte, als wenn man nur Germanistik studiert, glaube ich, scheint auch weitgehend klar zu sein. Die Frage ist also die Frage, ob man ohne Wissenschaft und Forschung unterrichten lernen kann, bezieht sich also, wenn ich den heutigen Tag recht verstehe, nur auf das Pädagogische der ganzen Angelegenheit. Und da wird die Sache dann heikel, vielleicht sogar etwas brenzlig. Da tun sich dann Fragen auf, die so eindeutig, wie man es gerne hätte, nicht beantwortbar sind. Denn es stellt sich die Frage danach, was das Pädagogische ist. Welche Pädagogik brauchen angehende Lehrerinnen und Lehrer? Welche didaktische Ausbildung brauchen die jungen Leute? Gehören Bildungstheorie und bildungstheoretische Überlegungen und Problemstellungen dazu? Meines Erachtens schon. Wenn ich aber die Curricula der neuen Lehrerbildung mir anschaue, dann stelle ich fest, nein. Nein, Bildungstheorie gehört nicht dazu. Die Fabrikanten dieser Curricula scheinen sich um solche Dinge nicht zu kümmern, ja, vielleicht scheinen sogar um solche Dinge nicht einmal zu wissen. Und dazu kommt, dass ja schon die ministerielle Kompetenzorientierung, die ja verordnet worden ist, hier einen Tisch macht. Der Philosophenquatsch über Bildung und Ähnliches hat hier nichts verloren. Bildungsstandards gibt es trotzdem. Warum sagt man dann nicht einfach Kompetenzstandards? Warum trotzdem Bildungsstandards? Meine These ist, ein bisschen Aura muss schon sein. Die nimmt man sich dann vom Bildungsgerede, von welchem man sonst gar nichts hält. Also welche Pädagogik brauchen die angehenden jungen Leute, die jungen Leute, welche sich auf dem Weg zum Lehrberuf machen? Die Frage zielt auf eine Entscheidung. Ne? Zumindest suggeriert meine Art der Fragestellung diese Antwort in Form einer Entscheidung. Und Sie werden sich vielleicht fragen, ja, gibt es denn mehrere Pädagogiken? Gibt es denn mehrere Didaktiken? Meine Frage unterstellt ja, dass man hier eine Auswahl hätte und meines Erachtens hätte man ja diese auch, wenn nicht unsere Köpfe schon so zugedröhnt wären vom Lärm des pädagogischen Zeitgeistes, der so tut, als wäre alles schon geklärt und man müsste nur noch nach den geeigneten Instrumenten suchen, mit welchen diese als fraglos hingestellten Ziele der Effizienz in Bezug auf die Standards zu erreichen wären. Standards übrigens sind ja nichts anderes als es ist das andere, es ist nur die Kehrseite der PISA-Normierung. Also wenn Sie das vergleichen, Bildungsstandards schauen genauso aus wie die PISA-Testaufgaben. Und die sind ja bekanntlich nicht sozusagen auf dem Humus der Pädagogik erwachsen. Die OECD ist ein OECD-Spektakel und das ist ja kein Pädagogenverein. Also Herr Tafner weiß das genauer, was die OECD ist. Ja. Ja, und das gleichzeitig, also das wird halt so technologisch gedacht, ne? Also Ziele sind klar und jetzt braucht man sich nur mehr um die geeigneten Instrumente kümmern und das aber gleichzeitig unter erschwerten Bedingungen wie etwa Inklusion, Integration von Flüchtlingskindern, gleichzeitiger individueller Förderung, Rücksichtnahme auf Diversität, und so weiter. Und dann womöglich auch noch, vor allem bei jungen Leuten oft feststellbar, also selbstverordnete Spaßorientierung. Gibt's ja auch. Ne? Verordnet sich das oft selbst, ne? Dass Spaß sein muss im Unterricht. Ich habe mir einmal, es ist schon ein, zwei Jahre her, habe ich mir die Reflexionsberichte von Studierenden einer PH, nenne jetzt den Namen nicht, angeschaut. Also die haben ihre Unterrichtsstunden gehalten und nachher mussten sie Reflexionen darüber schreiben. Und dabei ist mir das Didaktikmodell von, das Berliner Modell von Heimann und Schulz eingefallen, wo nämlich noch ganz eindeutig in Bezug auf Unterricht von Zielen, Methoden, von Zielen, Inhalten, Methoden und Medien die Rede war und auf der anderen Seite von den anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen. Und haben mir irgendwie erwartet, dass ja sozusagen da irgendwas diesbezüglich da vorkommen müsste in diesen Stundenreflexionen. Irgendetwas, was die Zielebene zumindest berührt. Aber stattdessen las ich immer nur in diesen doch relativ kurz gehaltenen Reflexionsberichten, dass die Stunde den Kindern Spaß gemacht hätte. Man hat auch eine doch etwas merkwürdige Zielverschiebung, nämlich von der inhaltlichen Ebene auf die Befindlichkeitsebene der Kinder. Ja? Womit ich nicht gesagt haben will, dass es ihr egal ist, wie sich die Kinder befinden. Ja? Also ob ein Lehr- oder Lernziel erreicht worden ist, darüber gaben diese Reflexionen keinerlei Auskunft. Vielleicht gab es gar keines. Stattdessen nur ein Irgendwie-Thema, mit dem die Kinder irgendwie zu beschäftigen waren. Eine Stunde irgendwie anregend angeregt über die Runden zu bringen, das scheint es gewesen zu sein. Einer meiner Mentoren neben Marian Heidker, nämlich Wolfgang Fischer von der Uni Duisburg, das wäre jetzt so ungefähr die vierte Position, die es noch gäbe, kritisch-skeptische Pädagogik gibt es auch, ja. Ich gebe zu, die ist eine etwas Randerscheinung. Wie Skeptiker ja immer schon eine Randerscheinung worden. Ne? Also die Zyniker noch dazu, da zähle ich mich dazu, die sind überhaupt, also die, auf die spuckt man ja nur mehr. Ja, genau. Zyniker sind Fraster gewesen, wirklich. Ja, genau. Ja. Obwohl sie waren ja Schüler des Sokrates, ne? Also sagen wir die missratenen Schüler des Sokrates. Also der Wolfgang Fischer, Vertreter einer kritisch-skeptischen Pädagogik, antwortete einmal aus Anlass eines Interviews, nämlich nach einem Didaktikkongress, ich glaube es war im Jahr 1983, wie er denn, wenn er Unterricht beobachtet und beurteilen müsste, wie er da, nach welchen Kriterien er vorgehen würde, wenn er eine Unterrichtsstunde oder eine längere Unterrichtseinheit beurteilen würde. Darauf sagte Wolfgang Fischer ganz nüchtern, also danach, ob die Schüler nach dieser Unterrichtseinheit ein Stück klüger geworden wären oder nicht. Also so einfach war das für Fischer. Also es muss etwas inhaltlich passiert sein, was die Kinder ein Stück weit klüger gemacht hat. Nur eine Stunde irgendwie angeregt über die Runden zu bringen, ist nichts. Ja, kann man die Kinder auch nach Hause schicken, das können sie selber. Dazu brauchen sie uns nicht. Also wie Sie sehen, komme ich der Beantwortung der Frage, welche Pädagogik, welche Wissenschaft, welche Forschung brauchen wir, da schon ein bisschen näher und vielleicht darf ich einmal so vorläufig mit einer Antwort herausplatzen. Im Zentrum der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern hätte meines Erachtens die Didaktik zu stehen. Sie ist nach Josef Derbulaf, auch so ein Verflossener aus den 70er, 80er Jahren, das Herzstück der Pädagogik, sagt er. Die Didaktik ist das Herzstück. Der Unterricht ist das Zentrum des Bildungsgeschehens. Daneben gibt es auch noch Erziehung und sonstige Dinge. Sie ist nämlich, sagt er, die Theorie und die Wissenschaft vom Lehren und Lernen. Die Techne Didaktike, übrigens ein Ausdruck Lehrkunst, Techne Didaktike, der schon bei Homer vorkommt. Ja. Wie gesagt, für mich das Hauptthema der Lehrerausbildung, ich sage das einmal so, auch wenn ich jetzt die Psychologen und Soziologen unter Ihnen etwas reize. Vergrämen, glaube ich, schaffe ich nicht, aber reizen, ja. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch, muss ich dann auch wieder zugeben, es gibt ja eine Soziologie des Unterrichts auch, die schon ganz nahe dran ist, eine Didaktik zu werden. Also sozusagen einer, der so eine Soziologie des Unterrichts erarbeitet hat, war ja auch bis vor 2 Jahren hier an diesem Haus tätig, nämlich Michael Sertl. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Psychologien des Unterrichts, die schon nahe an die Didaktik stoßen. Herr Taften hat sie genannt, die kognitive Psychologie, Kognitionspsychologie. Ich denke dabei in erster Linie an Jean Piaget, aber auch an Klaus Holzkamp natürlich und ferner an, aber auch an die frühen Gestaltpsychologen, nämlich Max Wertheimer, Kafka und andere. Also Gestaltwahrnehmungsbeispiel haben wir ja auch gehabt vorher. Ne? Das Bild von der alten Frau bzw. von der jungen Frau. Ich habe zuerst nur die alte gesehen. Das dürfte aber altersbedingt sein. Ja. Altersbedingt habe ich zuerst nur die Alte gesehen, weil dann habe ich mir gedacht, ja, die Junge ist, wenn man so den Kopf zur Seite dreht, dann sieht man es ja genau. Ja. Ja. Also ich selber habe mich auch sowohl in meiner Dissertation als auch in meiner Habilschrift mit Didaktik beschäftigt, also in der Dissertation mit dem berühmten Theorie-Praxis-Problem in der Didaktik, nämlich wie das ausschaut, je nachdem kommt man jetzt aus der Berliner Schule, kommt man aus der Göttinger Schule oder kommt man aus der Schule, die eigentlich völlig baden gegangen ist, nämlich aus der kybernetischen Schule. Ja. Helmer Frank, davon redet heutzutage kein Mensch mehr. Und mit Recht. Ja. Daraus ist nichts geworden. Also manche Theorien, mein Gott, na, die sterben auch. Ja. Also, ich glaube, Paul Feierabend war es, der hat einmal gesagt, na ja, die meisten Theorien sterben nicht durch Widerlegung oder weil sie nichts bringen, sondern weil ihre Vertreter ausgestorben sind. Das stimmt auch, aber glaube ich, die kybernetische Pädagogik, die ist zu Recht ausgestorben wegen ihres also mangelhaften Inhalts. Ja. Und ja, meine Habilschrift habe ich auch drüber geschrieben, das war, die hieß dann eine Kritik der Didaktik. Also, ich wollte es zuerst nennen, Kritik der didaktischen Vernunft. Dann haben wir gedacht, das ist ein bisschen angeberisch. War mir doch beschieden und haben wir gedacht, nein, also sagen wir, Kritik der Didaktik. Konrad Liessmann hat noch gesagt, na sei nicht so ein feiger Hund, sag ruhig, Kritik der didaktischen Vernunft, nein. Genau. Also in den letzten Jahren meiner Universitätszeit und auch jetzt noch beschäftige ich mich eher mit anderen Dingen, nämlich Fragen der Macht, der Herrschaft, also mit Fragen der Soziologie und mit Fragen, was die Pädagogik anlangt, mit Fragen der Disziplin. Auch, ne, Disziplin soll schon auch sein. Ne? Ich weiß nicht, wieso oft junge Lehrer wenig davon halten, obwohl sie ja selber in einem unglaublichen Ausmaß diszipliniert sind. Also Sie zum Beispiel hier sind ja unglaublich diszipliniert, wie Sie hier schon sitzen, jetzt 2 Stunden lang, brav und keiner schreit, nein, Protest und so weiter, nix. Widerspricht auch noch niemand, kommt dann später. Ja. Also auch hier würde ich sagen, da gibt es viel zu studieren, was soziologische Machtfragen anlangt und so weiter. Und zum Beispiel könnte man dabei lernen, dass man als Lehrer seinen Autoritätsvorsprung nicht schamhaft verstecken muss, sondern diesen zugunsten der Lernenden zu nutzen hat, eben im Sinne der Lehrkunst, beziehungsweise, wie man derzeit zu sagen pflegt, im Sinne der Professionalisierungsforschung, im Sinne der Professionalisierung der jungen Lehrer. Das gehört dazu. Wir sagen, zur Profession des Lehrers gehört es dazu, dass er Autorität ist. Ja? In einer Sache. Und auch, wenn es geht, menschliche Autorität. Wir haben ja seit einigen Jahren in Österreich Lehrstühle sogar für Professionalisierungsforschung. Wien, Graz, glaube ich, gibt es auch einen. Ne? Merkwürdigerweise ist aber dort kaum von dem die Rede, was ich zum Beispiel für die professionstypischen Handlungsformen von Lehrern halte. Ich glaube, es gibt ein paar so typische Handlungsformen für den Lehrer. Das ist zum Beispiel das Zeigen, also das Zeigen, das Erklären und das Erzählen. Dazu kommt doch noch, auch noch Beraten und ähnliche Dinge mehr, aber die sind dann nicht mehr so richtig professionstypisch. Beraten tun auch Ärzte, ja. Aber erzählen tun Ärzte nichts, ne? Die erzählen dann nichts. Du kannst dem selber was erzählen, aber nur, wenn es privat so ist. Dann hat er Zeit, dass du ihm was erzählen kannst. Sonst nicht, nein. Naja, sonst kriegst du das Deflamat und kannst wieder gehen mit dem geschwollenen Knie, ja. Ja. Also von dem ist hier nicht die Rede. Irgendwie scheinen diese Dinge zeigen, erklären, erzählen nicht mehr so richtig ins neue Lehrerleitbild des Lernbegleiters, des Coaches oder des Facilitators zu passen. Der Ausdruck Lernbegleiter, der heutzutage, also wir sagen eh schon Standard ist, wäre ja eigentlich eh verräterisch, wenn wir noch ein bisschen Gespür für die Sprache und ihre Wörter hätten. Dann müsste es uns doch einleuchten, dass Begleiten unmöglich die Potenz haben kann, zu einem pädagogisch einheimischen Begriff zu werden, begleiten. Ja? Der Begleiter leitet eben nicht, sondern er gleitet ja nur mit. Ja? Leitet nicht, er führt nicht, er lenkt nicht, sondern er geht bloß mit, er führt nicht zum Ziel. Die Bestimmung des Ziels liegt gar nicht in seiner Hand, sondern in der Hand dessen, den er auf seinem Weg eben begleitet. Die pädagogische Gegenwartsideologie scheint mir nicht zu bemerken, dass sie das pädagogische Verhältnis, über welches sich Pädagogen vergangener Generationen wirklich in dicken Büchern schwere Kopfzerbrechen gemacht haben, dass sie das pädagogische Verhältnis ins Gegenteil verkehren. Gleichzeitig haben sie aber keine Probleme damit, also unsere Zeitgenossen, mit keine Probleme mit den aus den PISA-Vorgaben abgeleiteten Bildungsstandards. Natürlich können solche Dinge nur passieren, wenn man sich von der Geschichte der eigenen Disziplin völlig verabschiedet hat und damit auch von jeglicher Theorie. Stattdessen bastelt man dann an Modellen herum, mit Hilfe derer dieser Widerspruch von selbstbestimmtem Lernen, selbstbestimmt lernen soll das Kind, der Lehrer begleitet nur, also der Widerspruch von selbstbestimmtem Lernen und politisch gesetzten Zielen glatt gebügelt werden soll. Und diskutiert dann elendslang die Frage, wie das Lernklima, die Lernsituationen so einzurichten wären, dass die Lernenden die Lernziele, die von außen gesetzt worden sind, fremdbestimmt, selbstbestimmt erreichen können. Unterrichtspraktisch, wir wissen es eh alle, verschwindet natürlich die Fremdbestimmung im Unterricht nie. Ja. Sie steckt dann eben in den arrangierten im Lernmaterial, in der Situation, ja, und sie steckt ganz plump oft in den Arbeitsblättern und den dort formulierten Arbeitsaufgaben. Dort steht dann, setze ein, fülle aus, streiche an, unterstreiche. Das ist Selbstbestimmung. Nein, Fremdbestimmung. Ja. Also der heutigen Schulpädagogik, so will mir scheinen, ergeht es mit dem selbstbestimmten Lernen genauso wie mir, als ich seinerseits das dialogische Prinzip mit der Wechselrede verwechselte, ja, und dem partnerschaftlichen Erziehungsstil. Damit solche Dinge nicht passieren, sie sind nämlich höchst folgenreich, braucht man nicht noch mehr empirische Forschung in unserem Feld. Jetzt sage ich etwas, mit dem ich mich wahrscheinlich verkühle, ja. Nicht noch mehr empirische Forschung in unserem Feld, sondern im Gegenteil, nicht im Gegenteil oder Gegensatz dazu, sondern als Aufklärung dessen, was in empirischer Forschung geschieht, würde ich sagen, braucht man mehr Theoriearbeit, mehr theoretische Durchdringung dessen, was uns durch Erfahrung, durch Empirie gegeben ist. Der über Jahrzehnte hinweg in Österreich maßgebende Empiriker der Pädagogik, ich glaube, ich kann ihn ohne weiteres nennen, längst emeritiert, Richard Olichowski, sagte mir, er war übrigens auch Vorsitzender lange Jahre der Arbeitsgemeinschaft für empirische Forschung in der Pädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, sagte er mir einmal im Vertrauen unter vier Augen, leider nur, nicht öffentlich, sagte er, es werde viel zu viel empirisch geforscht, hat er gesagt. Und vor allem wird viel zu viel empirisch geforscht, nämlich, ja, wobei die mangelnden theoretischen Voraussetzungen, mit mangelnden theoretischen Voraussetzungen. Also die theoretischen Voraussetzungen sind oft nicht da, es wird irgendetwas kausal-analytisch, also sozusagen, auseinandergedröselt oder eine Korrelation hergestellt zwischen X oder Y. Was da alles erhoben, erfragt und korreliert würde, so sagte er, kann kein Mensch mehr überblicken und was noch schlimmer ist, es interessiere auch niemanden mehr. Privat beschäftige er sich schon seit einigen Jahren, so sagte er, eigentlich lieber mit Philosophie der Erziehung. Also kurz zurück zu unserem Beispiel vom selbstbestimmten Lernen, vom autonomen Lerner, so sagt man ja heutzutage. Die Philosophen haben ja darüber schon vor 2500 Jahren nachgedacht. Und ich nehme den Fall hier des platonischen Sokrates im berühmten Menon-Dialog. Beziehungsweise den Dialog des Sokrates mit einem Sklaven des Menon. An welchem Sokrates, also in der Rede von Platon natürlich, Sokrates demonstrieren will, dass alles Lernen nur ein Wiedererinnern sei. Also ein ganz und gar eigenständiges Erkennen. Platon brauchte diese Geschichte nämlich, um seine Ideenlehre zu begründen. Nämlich seine Lehre von der vorgeburtlichen Ideenschau, dass der Mensch eigentlich in einem früheren Leben vor der Geburt eigentlich schon die Wahrheit geschaut habe und auch die Idee des Guten und alles. Dass er durch die Geburt, also durch seine Fleischwerdung, ja, das Christentum brauchte nur mehr daran anknüpfen, ja, durch seine Fleischwerdung wieder alles vergessen hätte. Ja. daran ist ja auch einiges richtig. Also das Fleisch, das sozusagen, hindert uns schon manchmal auch am Erkennen. Ne? Oder sagen wir unsere Triebstruktur. Ne? Wenn es klar ist. Ja? Also, hindert uns schon manchmal, also daran, die Welt nüchterner zu sehen. Ja, genau. Ja. Ja. Also der verwendet diese Geschichte, um seine Ideenlehre natürlich zu untermauern. Und ich würde sagen, er schummelt dabei, der gute Platon. Er schummelt dabei. Darauf kommt man allerdings nur, wenn man, würde ich sagen, auch die großen Philosophen kritisch liest. Und nicht nur die empirischen neuesten Forschungsergebnisse. Die kann man auch kritisch lesen, aber ich würde sagen, die großen Philosophen kritisch lesen, das ist Hardcore-Arbeit. Ja? Es geht in diesem Dialog um die Frage nach der Seitenlänge des Quadrats, welches man erhält, wenn man die Fläche eines gegebenen Quadrats von 2 Fuß Seitenlänge verdoppelt. Also wie lange ist die Seite des 8 Quadratfuß großen Quadrats, also des Quadrats, das doppelt so groß ist wie das 4 Quadratfuß große Quadrat? Das ist die Aufgabenstellung, die hier also zentral ist. Und der Schüler, ein Sklave des Menon, der noch nie Unterricht hatte, soll dieses Problem lösen. Nach Platon und Sokrates sollte er das können, weil ja jedes Lernen als autonomes Lernen sowieso nur ein Wiedererinnern der vorgeburtlichen Schau von allem und jedem ist. Und er kann es, wie nicht anders zu erwarten, zunächst nicht. Sokrates erklärt ihm zunächst, was ein Quadrat ist, was ein Quadrat einmal überhaupt ist. Ja. Also ganz ohne frontalunterrichtliche Unterweisung scheint es auch hier nicht zu gehen. Und dann beginnt das Ratespiel. Der Sklave verdoppelt zunächst die Seitenlänge, aber da kommt ja dann ein 16 Quadrat, Fuß großes Quadrat heraus. Das kann also nicht stimmen. Dann meint er, es sei das dreifüßige Quadrat, aber das ergibt wiederum ein 9 quadratfüßiges Quadrat. Und wir suchen ja die Seitenlänge des 8 quadratfüßigen Quadrats. Und nach einer weiteren Herummutmaßerei zeichnet Sokrates in das in den Sand gezeichnete Quadrat die Diagonale ein und deutet darüber die Errichtung des 8 Quadratfuß großen Quadrats an. Der Schüler, also Sklave, sagt, ja, das ist es, das muss es sein. Erleichtert, sagt er das. Also mit einem schönen Aha-Erlebnis. Der Traum jedes Pädagogen, Schüler haben ein Aha-Erlebnis. Na, wenn sie das, wenn man das einmal in 10 Jahren hinkriegt, glaube ich, dann ist man eh gut bedient. Ja. Ich meine, so ein richtiges Aha-Erlebnis, nicht? Wo man glücklich ist, ja? Oder vielleicht auch zunächst also enttäuscht, das gibt es ja auch. Nicht? Also manche Einsicht ist ja, hat ja auch was Enttäuschendes. Nicht? Und Enttäuschungen sind ja nicht immer schlecht, ne? Weil man ist ja durch die Enttäuschung eine Täuschung losgeworden. Ja, also, ach so ist das, ja. Enttäuscht. Aber hier, also, erfreut der Knabe, ja. Der Schüler hat also hier ein Aha-Erlebnis. Und Friedrich Koppei hat vor 86 Jahren darüber ein ganzes Buch geschrieben. Es hieß Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess. Ein Buch über, ich zitiere Koppei, jene eigentümlichen Augenblicke, in denen blitzartig eine neue Erkenntnis in uns erwacht, ein geistiger Inhalt uns packt. So nebenbei bemerkt, würde ich sagen, ist das ein schönes Stück einer phänomenologischen Didaktik, von welcher im heutigen Betrieb wenig zu bemerken ist. Phänomenologie spielt, also hat auch da in dem Raster auch gefehlt. Also, ich war zufrieden, also, aber ja, genau. Aber Sie kennen sicherlich natürlich auch das große Buch von Käthe Meyer-Trabe, Lernen heißt es, ja. Das ist eine phänomenologische Didaktik. Also, ich habe ja nie etwas übers Lernen geschrieben, weil ich eher Daphners Auffassung bin, also, dass wir übers Lernen eigentlich wenig wissen, ne? Wenn wir unterrichten. Die Didaktik auch die Kunst, eine Lehrkunst, ne? Die Didaktik weiß sehr viel vom Lehren, aber sehr wenig vom Lernen. Das ist irgendwie paradox, ne? Also, und wir können ja auch unterrichten, wir können es ja auch, ohne dass wir wissen, wie Lernen geht. Ne? Meistens können wir es. Ne? Ich habe es im Poli nicht können, aber gut, in der Volksschule habe ich es können. Also, es gibt ja auch so Vorlieben, wie wir sagen, persönlichkeitsbedingte Vorlieben für den Umgang mit bestimmten Altersstufen. Ich habe zum Beispiel meine Probleme gehabt, das kommt in Ihrem Schema auch vor, ne? Persönlichkeit und so weiter, Probleme mit den 12-, 13-Jährigen. Ich konnte sie nicht ausstehen. Die Kleinen waren mir lieb. Lieb und teuer, die 6- bis 10-Jährigen. Und dann ab 15, die waren mir auch wieder lieb. Ja. Aber diese ist Vorpubertät, eine Katastrophe. Ja, da Empathie braucht man da. Ja. Da braucht man viel Empathie. Also gut, ich sagte, Sokrates schummelt hier, beziehungsweise Platon schummelt hier, was die eigenständige, autonome Erkenntnisleistung des lernenden Subjekts anlangt. Der Sklave des Menon wäre natürlich in der Situation noch dazu hier vorgeführt als Demonstrationsobjekt für die Richtigkeit der Ideenlehre wohl kaum wirklich selber draufgekommen. Sokrates hat ihm ja auf die Sprünge geholfen, indem er die alles entscheidende Diagonale in das zweifüßige Quadrat eingezeichnet hat und darüber, über der Diagonale, angedeutet hat, wie man hier das doppelt so große Quadrat errichten könnte. Im Grunde war das Zeigen im ursprünglichen Wortsinn. Und ich würde sagen, das Zeigen ist der Grundgestus des Pädagogen. Und man muss, wenn ich das Zeigen hier exemplarisch in den Vordergrund stelle, dabei nicht an den erhobenen Zeigefinger denken und auch nicht an den Zeigestab, den wir da gesehen haben, der ja bekanntlich vor 50 bis 60 Jahren auch noch andere Funktionen erfüllte. Schon die Mutter, würde ich sagen, schon jede Mutter zeigt, das ist der pädagogische Urgestus, wenn sie zu ihrem Dreijährigen sagt, schau mal, was da ist. Oder horchen mal, hörst du? Wir machen also die Kinder im Gestus des Zeigens auf etwas aufmerksam, was wir für wichtig halten. Wofür sich Kinder interessieren sollten, heben etwas heraus aus der verwirrenden, vielgestaltigen Welt des möglicherweise Lernbaren und machen es pädagogisch zu etwas Lernenswertem. Das meines Erachtens, dieser elementare Sachverhalt verweist schon auf etwas sehr Wesentliches, nämlich was innerhalb der Didaktik auch vorkommen sollte, nämlich die Curriculum-Theorie. Curriculum-Theorie sollte ja nichts anderes leisten als, also die Curriculum-Forschung sollte ja, so wollte sie es ja ursprünglich auch einmal, ne, wollte ja forschen, was die Kinder lernen sollten. Dazu, Saul Robinson hat dazu große Forschungen gestartet, Experten befragt, was man lernen muss in Zukunft. Letzten Endes ist das baden gegangen, weil das Unternehmen zu groß angelegt war und zu teuer war und weil letzten Endes sowieso, also der Staat natürlich entscheidet darüber, was gelernt werden soll. Also Curriculum. Es ist uns jedenfalls, das möchte ich sagen, als Erwachsenen, in unserer Sorge für das Kind nicht egal, was dieses lernt, womit es sich beschäftigt. Für Wolfgang Plafke, der auch schon erwähnt worden ist, war das der Primat der Didaktik im engeren Sinne, so nannte er das. Die Didaktik im weiteren Sinne war für ihn die Methodik. Und es war für ihn auch ziemlich klar, dass die methodische Überlegungen überhaupt erst Sinn machen, wenn man sich vorher auf die Inhalte geeinigt hat, ja. Dann können wir klar machen, wie bringe ich's. Weil nur mit der Methodik, also, oder nur mit Pädagogik kann man nicht unterrichten. Ne? Daher, ich glaube, wir sind zwar Pädagogen, würde ich sagen, aber wir sollten ein bisschen bescheidener werden. Wir sagen, die Pädagogik ist etwas Sekundäres. Ja? Sie ist nicht das Primäre. Wir haben nur den Eindruck hier an einer pädagogischen Hochschule, hat man natürlich den Eindruck, dass das Wichtigste überhaupt ist, das Pädagogische. Also, wir sagen, sollte man sich klar sein. Und wir sagen, ich bin mir nicht sicher, ob man sich heute da so im Klaren darüber ist, sonst hätte nämlich, würde ich sagen, nicht passieren können, was im letzten Jahr bei der Zentralmatura passiert ist. Nämlich, ich erinnere an dieses windige Geschichteldorf von einem Nazi-Schriftsteller über die Schnecken, die uns im Garten den Salat zusammenfressen. Ja. Wo man natürlich dann sehr wohl gleich assoziieren kann, wer damit gemeint ist, mit den Schnecken, die uns den Salat wegfressen. Ne? Also, das, sagen, wenn man sich ein bisschen, sagen, für die, als Deutschdidaktiker, die Deutschdidaktiker sollten ja hier die Matura-Aufgaben auswählen. Die sollten doch mit der Literatur vertraut sein. Offensichtlich nicht, sonst wäre ihnen dieser Lapsus nicht passiert. Ja? Also, zurück zum zeigenden Sokrates in unserem Dialog. Ich sagte von selber, wäre der Sklave wohl kaum auf die Lösung dieser mathematischen Aufgabe gekommen. Und, überraschend, jetzt, Achtung bitte, ich zeige jetzt etwas. Doch, sage ich jetzt, er ist ja selber draufgekommen. Doch ist er selber draufgekommen. Deshalb war ja auch das Aha-Erlebnis, sonst gäbe es das ja gar nicht. Das selber draufkommen, und das ist jetzt die Pointe, das selber draufkommen kann ja auch durch das Zeigen stattfinden. Um 1800 herum findet sich dieser Gedanke auch bei einem großen Philosophen, den man ansonsten normalerweise nicht schätzt und schon gar nicht liest, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in seinen Schulreden, die er für die Eltern der Kinder seines Gymnasiums, dem er als Rektor vorstand, gehalten hat. Ziemlich lapidar bemerkt er hier zum damals lebendigen rousseauistischen Zeitgeist, das war ja gerade vorher, Rousseau und so weiter, dass das Selberdenken dem Knaben ja auch dann nicht erspart würde, wenn der Lehrer einen Sachverhalt erkläre. Das Selberdenken des Schülers ist ja nicht deswegen nicht ausgeschaltet, nur wenn der Lehrer einen Sachverhalt erklärt. Also man sollte hier das Selberdenken nicht verwechseln mit dem selber draufkommen im Sinne eines Forschers und Entdeckers. Und er sagt weiter, der gute Hegel, zum schon damals grassierenden pädagogischen Zeitgeist vom selber kreativen und erfinderischen Kind und dem lebensnahen, lebendigen Lernprozessen, also dazu sagt er, die Schule entbehrt das höhere Interesse und den Ernst des öffentlichen Lebens. Es ist nur eine stille innere Vorbereitung zu demselben. Was durch die Schule zustande kommt, die Bildung der Einzelnen, ist die Fähigkeit derselben, dem öffentlichen Leben anzugehören. Die Wissenschaften, die Geschicklichkeiten, die erworben werden, erreichen ihren wesentlichen Zweck erst in ihrer außerhalb der Schule fallenden Anwendung. Und weiters heißt es, die Wissenschaft wird in der Schule nicht fortgebildet, sondern nur das schon vorhandene erworben. Die Schulkenntnisse sind etwas, das andere längst wissen. Sonst könnte man uns ja auch keine didaktischen Überlegungen darüber machen. Wenn aber der Inhalt, der in der Schule gelernt wird, etwas längst Fertiges ist und Bekanntes, so sind die Individuen, die erst dazu gebildet werden, noch nicht etwas Fertiges. Es kann diese Vorarbeit, die Bildung in der Schule nicht einmal vollendet, sondern nur eine gewisse Stufe erreicht werden. Auch das, darüber könnte man sich, glaube ich, Kopfzerbrechen machen, einmal im Rahmen einer Theoriearbeit. Das ist natürlich Bild, man braucht sich nicht einbilden, dass man mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres und mit dem Erhalt des Maturazeugnisses gebildet ist. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Es ist auch eine Illusion, glaube ich, wenn man den Bildungsstandardstest mit 14, also problemlos hinter sich bringt, ist man auch nicht gebildet. Man hat das eine Vorstufe erreicht. Ja? Und ob ein Mensch überhaupt gebildet wird, endlich einmal, naja, das ist, darüber streiten dann die Bildungstheoretiker. Ja, genau. Wenn Sie sich jetzt fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben mir geduldig zugehört, ich danke Ihnen dafür, ob der Schirlbauer jetzt die Tagungsfrage beantwortet hat oder nicht, so füge ich noch erläuternd Folgendes hinzu. Wenn man unter Wissenschaft und Forschung nicht nur die detailverliebte empirische Korrelierung von Gegebenheiten unseres pädagogischen Feldes versteht, sondern auch die theoretische Durchdringung der Grundaufgaben unseres Berufs, dann brauchen wir natürlich nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Theorie. Das heißt auch eine Philosophie des Lernens und eine Philosophie der Erziehung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.